Schönen guten Morgen auch von meiner Seite an euch hier im Saal, an alle, die zu Hause sind. Es ist ja nun schon angeklungen, dass es heute um den guten Hirten gehen soll. Ich habe die Predigt mit dem Stichwort Vertrauen überschrieben. Wir stehen ja noch ganz am Anfang vom neuen Jahr, vom Jahr 2022. Heute ist gerade mal der dritte Sonntag diesen Jahres. Das heißt, das Allermeiste kommt noch. Am Jahresanfang wünscht man sich in aller Regel ein gutes neues Jahr, hat vielleicht noch ein paar persönliche Wünsche für das Gegenüber und letztlich auch die Hoffnung, dass diese guten Wünsche dann auch eintreffen im Verlauf des Jahres. Aber ob das dann tatsächlich auch geschieht, das weiß niemand von uns. Wie dieses Jahr 2022 sich noch entwickeln wird, das weiß auch noch niemand von uns. Denn wir kennen im Gegensatz zu unserem Herrn die Zukunft nicht. Und dieses drüber nachdenken, dieses sich fragen, dieses Rätseln, das löst manchmal auch Angst aus. Was wird wohl kommen? Dieses Nichtwissen, was auf einen zukommt, da wünscht man sich, dass man Vertrauen und Zuversicht haben kann und dass man mutig in die Zukunft gehen kann. Aber das fällt einem normalerweise nicht in den Schoß. Doch wir dürfen uns auf unseren großen Gott und Herrn verlassen. Und wir dürfen ihm auch unser Vertrauen aussprechen. Um unser Vertrauen in Gott zu stärken, wollen wir uns heute Morgen den Psalm 23 miteinander ansehen. Das ist ja ein sehr bekanntes Wort in unserer Bibel. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich weiß nicht, was euch für Gedanken, für Bilder kommen, wenn ihr diesen Text selber lest oder wenn ihr ihn hört. Der Herr ist mein Hirte. David hat hier, als er den Psalm geschrieben hat, für seine Zeitgenossen eine Alltagssituation aufgegriffen, die er sehr gut gekannt hat und die auch seinen Zeitgenossen damals und auch den Lesern durch die Jahrhunderte hindurch sehr gut vertraut war. David beschreibt mit der Beziehung des Hirten zu den Schafen seine persönliche Beziehung zu seinem Gott. Zu Gott, dem Allmächtigen, zu Gott, dem Herrn der Welt, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und mit dieser Aussage legt David auch ein Bekenntnis ab, nämlich, dass sein Leben mit dem ewigen, lebendigen Gott in Beziehung steht. Und mit diesem Bekenntnis grenzt sich David auch ab von heidnischen Götzen, die es zu seiner Zeit landauf, landab viele gab. Sogar in Israel, obwohl das nicht hätte sein sollen. Aber David bekennt damit auch, dass er darum weiß, sein Leben nicht selber in der Hand, im Griff zu haben, sondern dass es Gott ist, der sein Leben prägt, der sein Leben lenkt, der sein Leben bestimmt, aber der auch die Verantwortung und die Fürsorge für sein Leben hat. So schwingt in diesem halben Satz, der Herr ist mein Hirte, einerseits Verpflichtung mit vom Schaf, wenn man in diesem Bild bleiben will, also von David, die Verpflichtung Gott gegenüber. Andererseits schwingt damit aber auch Entlastung, Reichtum, Geborgenheit, Segen, Sicherheit mit. Die Aussage, der Herr ist mein Hirte, das gibt David Halt, das gibt ihm Frieden, das gibt ihm Ruhe und Sicherheit. Dieses Bild von der Beziehung Gottes zu den Menschen, dass man das Bild des Hirten und Schafen verwendet, das ist keine Erfindung von David selber. Das hat Jakob, einer der Erzväter Israels, schon verwendet und gebraucht, als er an seinem Lebensende seine Söhne gesegnet hat. Und in der Bibel tritt uns dieses Bild im Neuen Testament noch viel intensiver entgegen, bei unserem Herrn Jesus, der von sich selber sagt, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Gott als Hirte im Alten Testament, Jesus als Hirte und als Sohn Gottes im Neuen Testament. Da dürfen wir heute den Schritt machen, dass wir diesen Psalm zu unserem eigenen, zu unserem persönlichen Gebet machen. Und dass wir diesen Psalm, dieses Bild auch für uns persönlich, für unsere Beziehung zu unserem Gott und Herrn nehmen. Ja, wohl uns, wenn wir ebenso wie David sagen können, der Herr ist mein Hirte. Denn es ist ein Unterschied, ob Jesus ein Hirte ist oder ob er mein Hirte ist. Und an diesem kleinen oder einen Buchstaben, ein oder mein, da hängt letztlich unsere ganze Ewigkeit. Denn da schwingt auch die Frage mit, ist das eigentlich so? Ist Jesus mein Hirte? Ist Jesus dein persönlicher Hirte? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du Jesus nicht deinen Hirten nennen. Denn es genügt nicht, dass irgendeine Person in deinem Umfeld diesen Schritt getan hat, deine Eltern oder Geschwister. Wenn du selber den Schritt nicht gegangen bist, dann ist Jesus nicht dein persönlicher Hirte. Das muss man für sich selber entscheiden und diesen Schritt gehen. Und wenn dieser Schritt noch nicht vollzogen wurde, dann gehört man eben nicht zu den Schafen des guten Hirten. Und die Bibel spricht davon, dass am Ende der Zeiten eine Trennung, ein Gericht stattfinden wird und dass dann die Menschen aufgeteilt werden in Schafe und Böcke, wobei mit den Schafen Menschen gemeint sind, die zu Gott gehören, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, und mit den Böcken diejenigen gemeint sind, die diesen Schritt nicht getan haben und damit in der Trennung von Gott verbleiben. Für manche Menschen ist dieses Bild von Gott als Hirte und uns Menschen als Schafen eine Provokation. Da steigt die Frage auf, ja, bin ich eigentlich ein dummes Schaf, das geführt werden muss, das einen Hirten braucht? Kann ich denn mein Leben nicht selber meistern, nicht selber in den Griff kriegen? Wenn der Herr mein Hirte ist, dann ist mein Leben ja von ihm bestimmt und nicht von mir selber. Und wer gibt schon gerne die Herrschaft über sein Leben ab? Von daher ist der Psalm auch eine Anfrage an uns. Wer ist eigentlich der Boss bei uns? Ist es Jesus oder bist du es selber? David, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat Gott als seinen Herrscher anerkannt. Und das sollte für uns ein Hinweis sein, dass wir den Anspruch Gottes an uns nicht einfach auf die Seite schieben können, sondern dass wir uns diesem Anspruch stellen müssen. Und ich meine, das brauchen wir nicht widerwillig zu tun oder abwehrend, wie wenn Gott unser Leben diktatorisch bestimmen wollte. David zeichnet hier in diesem Psalm ein ganz anderes Bild. Seine Erfahrung mit Gott zeigt einen fürsorglichen Herrn, einen fürsorglichen Hirten. Und deshalb kommt David auch zu der Aussage und zu dem Schluss: Mir wird nichts mangeln, wenn Gott mein Hirte ist. Nun, jetzt könnten wir sagen, naja, David, der war König, da hat es am Kleingeld bestimmt nicht gefehlt. Und wenn ich König wäre, wenn ich Geld wie Heu hätte, dann könnte ich auch sagen, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, dass diese Aussage, mir wird nichts mangeln, nicht so gemeint ist, dass es sich hier um unsere Finanzen handelt, dass es darum geht, immer im materiellen Überfluss zu leben. Denn, wenn man es recht bedenkt, das war bei David auch nicht so. David hat auch entbehrungsreiche Zeiten in seinem Leben kennengelernt und gekannt. Und da hat er erfahren, dass Gott ihn nie im Stich gelassen hat. David hat erfahren, dass Gott ihm Zufriedenheit und Geborgenheit gegeben hat. David hat erlebt, dass Gott der rechte Herr ist und dass er das einzig Richtige tut, wenn er diesem Gott und Herrn sein Leben voll und ganz anvertraut. Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, die haben einen Halt, einen Frieden im Leben, den kann materieller Besitz nicht geben. Es gibt ja das Sprichwort, je mehr man hat, desto mehr will man haben. Aber materieller Besitz kann die innere Leere im Leben eines Menschen nicht ausfüllen. Je entschiedener ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, desto größer wird auch das Vertrauen in die Fürsorge des Herrn. Und desto entschiedener wird so ein Mensch dann auch sagen können, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln heißt, ich vertraue auf Jesus, dass er mein Leben mit allen Umständen, mit allen Lebensumständen absolut im Griff hat. Und dass mein Leben mit allen Begleiterscheinungen in den Bereichen verläuft, die Jesus für gut ansieht. Mir wird nichts mangeln, bedeutet, dass ich darauf vertrauen kann, dass Jesus mich richtig führt und dass er in meinem Leben nur das zulässt, was er will und dass er vor allem mit meinem Leben zum Ziel kommen wird. Oder anders ausgedrückt, mir wird nichts mangeln heißt, ich werde nicht auf der Strecke bleiben. Mir wird nichts mangeln, das soll auch unseren Blick auf das Gute in unserem eigenen persönlichen Leben lenken. Das Gute, das wir schon erfahren haben oder das wir jetzt gerade aktuell erleben. Egal, ob es Vergangenheit ist oder Gegenwart ist, das Gute, es soll auf jeden Fall Anlass bei uns sein, dass wir Gott dafür danken. Ich glaube, dass alle von uns diese Erfahrung haben, dass das Leben beides beinhaltet, Gutes aber auch Schweres oder Negatives. Schwierige Zeiten, wo man unten durch muss, wo man vielleicht Zeiten der Krankheit oder der Not erlebt, durch Arbeitslosigkeit, vielleicht durch Mobbing oder Streit. Hoffentlich auch Zeiten, wo es gut geht, wo wir ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten unseren Alltag meistern können und unseren Platz ausfüllen können. Mir wird nichts mangeln, das beinhaltet, dass wir beide Seiten des Lebens so annehmen können aus der Hand Gottes und dass wir ihm in allen Situationen vertrauen können. Nicht nur, wenn es gut läuft und wenn das Vertrauen ohne Probleme möglich ist. David beschreibt hier im Psalm verschiedene Situationen, in denen dieses "Mir wird nichts mangeln" konkret wird. Er bleibt hier zunächst noch im Bild vom Hirten und vom Schaf. Und da beschreibt er oder spricht er von grünen Auen und vom frischen Wasser. Und gerade in südlichen Ländern sind diese Bilder Beispiele für üppige Versorgung oder für sehr gute Lebensvoraussetzungen. David drückt damit aus, dass der Hirte dafür sorgt, dass seine Schafe immer wieder gute Weidegründe finden, wo genügend Futter da ist. Und wenn man sich eine ausgebrannte, ausgedörrte Landschaft vorstellt und im Gegensatz dazu dann die grüne Aue, dann drückt damit David mit diesem Bild aus, dass es den Schafen bei ihrem Hirten gut geht. Weil der Hirte eben die guten Weideplätze kennt und die Schafe dorthin bringt. Das heißt, dass die Schafe bei dem Hirten hier im Psalm eine gute Versorgung haben, kein kärgliches Auskommen. Das hat mich dann an die Aussage von Jesus in Johannes 10, Vers 10 erinnert. Dort sagt Jesus von sich, dass er der gute Hirte ist, und er sagt auch, dass seine Nachfolger Leben im Überfluss oder in der Fülle haben werden. Allerdings erinnert die grüne Aue eben auch daran, dass es andere Plätze gibt, wo kein Überfluss da ist. Die grüne Aue erinnert daran, dass wir, solange wir sie haben, sie schätzen und ausnützen sollen, dass wir Kräfte sammeln sollen. Die grüne Aue ist für uns Christen ein Bild dafür, dass wir aus dem Wort Gottes geistliche Kraft schöpfen und geistlich gesehen tiefe Wurzeln schlagen sollen, solange wir das ohne Schwierigkeiten tun können. Wir müssen ja sagen, dass wir trotz Corona eigentlich noch in guten Voraussetzungen sind, dass wir trotzdem noch große Freiheit in unserem Land haben, trotz den Einschränkungen, die nun mal da sind. Aber wir haben keine Verfolgung. Wir können hier als Christen zusammenkommen in aller Stille, friedlich, ohne Angst haben zu müssen, dass die Polizei vor der Tür steht. Wie lange wir solche Freiheit noch haben, das wissen wir nicht. Und von daher ist es gut, wenn wir diese guten Zeiten ausnützen, wenn wir diese grüne Aue nützen, um geistlich gesehen Kraft zu schöpfen, um tief verwurzelt zu sein. Grüne Auen, frisches Wasser, das sind Zeiten, in denen Gott uns zu sich ziehen will, wo unsere Liebesbeziehung zu ihm immer tiefer und stärker werden soll. Und die nächste Aussage, er erquickt meine Seele, die geht ja auch in diese Richtung. Neben dem äußeren Versorgen kümmert sich unser Herr auch um unser Inneres, um unsere geistliche Versorgung. Jesus selber hat gesagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot, also der Nahrung für den physischen Körper lebt, sondern eben von jedem Wort Gottes, von der Nahrung für unser Glaubensleben, für den inneren Menschen. Und Gott hat sich uns in seinem Wort der Bibel geoffenbart. Was wir von ihm wissen, das wissen wir aus der Bibel. Sehen können wir ihn zwar nicht, aber wir erfahren aus seinem Wort, wer Gott ist, wie Gott ist und was er tut und auch was er von uns will. Neben dem Gebet ist das Beschäftigen mit dem Wort Gottes für uns Gläubige das Mittel, wie wir mit Gott Gemeinschaft pflegen können und wie wir unsere Beziehung zu ihm pflegen können. Sein Wort stärkt unseren Glauben. Aus seinem Wort kommt uns Nahrung und Kraft zu. Umgekehrt, wenn wir als Christen kraftlos werden sollen, dann braucht man uns nur von dieser Nahrungsquelle trennen. Das weiß der Satan auch nur zu gut und deshalb versucht er, uns alles Mögliche wichtiger werden zu lassen als das Beschäftigen mit Gott und die Gemeinschaft mit Gott. Wirklich aufgerichtet, gestärkt und ermutigt werden wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und deshalb kann David diese Aussage machen. Er, Gott, erquickt meine Seele. Das drückt auch aus, dass Gott uns nicht klein machen will, dass er uns nicht niederdrücken will, sondern aufrichten will, uns Freude und Frieden geben will. Und Gott lässt uns das auch erfahren, wenn wir über sein Wort nachdenken, dass er uns dabei Freude schenkt. Weil uns Gott in seinem Wort Wegweisung und Führung vermittelt, deshalb dürfen wir uns recht geführt wissen. Anders als bei einer Schafherde geht uns ja Jesus nicht als sichtbare Person voraus und wir müssen nur hinterher trotten. Wir müssen uns unseren Weg selber suchen. Wir müssen selber unsere Entscheidungen treffen. Nur, da will eben Gott mitreden. Da will er das Sagen haben. Unsere menschliche Natur ist da ja oft ziemlich widerspenstig und wir gehen am liebsten unsere eigenen Wege. Wir sind oft stolz und besserwisserisch und wir meinen, dass wir schon selber wissen, wo es lang geht. Wir meinen, selber klarkommen zu können. Wenn wir auf rechter Straße geführt werden wollen, dann müssen wir unseren Eigenwillen, unseren Egoismus aufgeben. Wir müssen Gottes Wege als die richtigen Wege annehmen und ihm vertrauen, dass er uns recht führt. Auch wenn es schwierige Wege sein können, so führen sie letztlich doch zum Ziel Gottes. Es ist deshalb ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens, Gott die Herrschaft und die Führung in unserem Leben zu überlassen. Es ist auch wichtig, dass man die Vorstellung aufgibt, dass man es in der Nachfolge von Jesus immer nur angenehm und bequem haben wird. Gesundheit, Wohlstand, Freizeit, ein angenehmes Leben, diese Dinge sind kein Beweis dafür, dass Gott unser Leben segnet. Es ist zwar schön, wenn wir das erleben dürfen, aber Gott segnet auch Menschen in Krankheit oder auf schweren Wegen. Schweres Leben ist kein Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gott sich zurückgezogen hat. Dass die Führung auf rechter Straße auch Schweres beinhalten kann, das sagt David ja auch in Psalm 23. Für David zeigt sich gerade darin auch die Gegenwart Gottes. Er bekennt, dass er kein Unglück fürchtet, weil Gott da ist. Die Nähe zu Gott findet bei David auch darin ihren Ausdruck, dass er von Aussagen in der dritten Person, der Herr oder er, gebraucht er da, dass David da umschwenkt zur direkten Anrede Gottes. Jetzt kommt auf einmal das Du zum Vorschein, denn du bist bei mir. David hat ja in seinem Leben einige solcher Situationen erlebt, die man als finsteres Tal oder als Todestal bezeichnen kann. Auf seiner Flucht vor Saul ist er manchmal nur knapp entkommen. Und auch als sein Sohn Absalom einen Aufstand angezettelt hat, ist David nur mit knapper Not entkommen. Und doch kann er bekennen, dass Gott in den tiefsten Tälern bei ihm war und ihm herausgeholfen hat. Ich wünsche uns, dass auch wir das bekennen können, denn du bist bei mir, weil wir unser Leben dem Herrn anvertraut haben. Wir wissen ja nicht, was in unserem Leben noch Schweres hereinbricht, ob Krankheit kommt, ob Arbeitslosigkeit kommt, ob der Verlust von Familienmitgliedern kommt. Einige haben es aktuell gerade erlebt. Da ist es gut, wenn wir uns vom Wort Gottes sagen lassen, dass wir in solchen Situationen nicht allein gelassen sind. Und es ist auch gut, wenn wir es uns gegenseitig sagen und wenn wir uns gegenseitig damit Mut machen. David spricht hier auch davon, dass der Stab des Hirten, sein Stecken oder sein Knüppel hilfreich und tröstlich sind. Der Knüppel, der Stecken, wurde vom Hirten als Waffe eingesetzt, um die Schafe bei Angriffen von wilden Tieren zu verteidigen. Der Psalm sagt damit aus, dass unser guter Hirte für uns kämpft. Jesus sagt von sich selbst, dass er sein Leben für seine Schafe lässt. Er hat das für uns am Kreuz auf Golgatha getan, damit wir durch sein Opfer das ewige Leben haben können. Und er steht auch uns zur Seite und kämpft für uns. Sonst könnte Jakobus in seinem Brief nicht schreiben, dass der Satan von uns flieht, wenn wir uns an Jesus Christus halten. Wegen uns flieht Satan nicht, aber wegen Jesus. Der Hirtenstab hat noch eine weitere Funktion. Er ist dazu da, um das Schaf, das vom rechten Weg abweicht, wieder zurückzubringen. Der Stab dient also der Korrektur, wenn ein Schaf nicht folgen will. Der Stab dient auch der Hilfestellung, wenn sich ein Schaf in Dornen verfangen hat. Dann kann der Hirte mit dem Stab die Dornen wegdrücken, damit das Schaf wieder aus den Dornen herauskommt. Der Stab ist das Mittel, durch das das Schaf Hilfe und Zuwendung und Leitung vom Hirten erfährt. Wenn Gott mit uns einmal streng sein muss, weil wir nicht hören wollen, dann ist das kein Zeichen dafür, dass er mit uns nichts mehr zu tun haben will. Das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt uns so sehr, dass er uns einfach laufen lassen kann. Dafür sind wir ihm viel zu wertvoll. Gott ist es nicht egal, welche Wege wir gehen. Er will uns auf rechtem Weg führen und uns davor bewahren, den rechten Weg zu verlassen. Mit dem Stab bringt der Hirte ein Schaf zur Herde zurück. Wie wichtig das unserem guten Hirten ist, wird auch im Gleichnis von Jesus deutlich, wo der Hirte im Gleichnis 99 Schafe zurücklässt, um sich auf das eine, das verlorene Schaf zu konzentrieren. es zu suchen und zurückzubringen. Das nächste Bild hier im Psalm spricht vom zubereiteten Tisch, vom Gesalbtwerden und vom vollen Becher. Das Bild spricht von Annahme durch Gott und von Gemeinschaft mit ihm. Wenn die Bibel von Tischgemeinschaft spricht, dann meint sie damit enge und intensive Gemeinschaft. Deshalb wurde ja Jesus von den Pharisäern so angegriffen, als er mit Zöllnern bei Tisch saß. Aber das Bild vom zubereiteten Tisch spricht auch von der Fürsorge Gottes. Es ist dem Hirten nicht egal, wo seine Schafe grasen. Er hat Acht darauf, was sie zu fressen bekommen, was an den Weidenplätzen alles wächst und ob das für die Schafe auch gut ist. Und so ist es auch unserem Herrn nicht egal, womit wir uns füttern, was wir an uns heranlassen und mit was wir uns beschäftigen. Gott möchte uns aus seinem Reichtum beschenken. Er möchte uns mit seinem Geist erfüllen und durch seinen Geist auch leiten. Zur Zeit Davids war das Salböl ein Zeichen für einen Gast, dass er willkommen ist und dass er unter dem Schutz des Gastgebers steht. Für uns ist Salböl ein Zeichen oder ein Bild für den Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder Kraft und Trost im Alltag durch den Heiligen Geist. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um mit Ärger und Enttäuschung fertig zu werden. Wir brauchen seine Hilfe, um negative Eigenschaften abzulegen und um unsere Gedankenwelt prägen zu lassen. Der Heilige Geist hilft uns letztlich dabei, so zu leben, wie es Gott gefällt und ehrt und wie er es haben will. David bringt hier im Psalm 23 ein ganz tiefes Vertrauen zu seinem Gott zum Ausdruck. Und er zeigt im Psalm auch seine Dankbarkeit Gott gegenüber. Und dazu möchte er letztlich auch uns anregen, dass wir Gott vertrauen und dass wir Gott danken. David hat am Schluss des Psalms auch das Ziel vor Augen, immer im Haus des Herrn zu bleiben, immer in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und davon ist auch im Neuen Testament immer wieder die Rede, dass für uns als Gläubige die wirkliche Heimat nicht hier auf der Erde ist. Unsere wirkliche Heimat ist in der Gegenwart Gottes. Und Jesus hat uns zugesagt, dass er uns ans Ziel bringen wird. Und auf dem Weg dorthin ist er unser guter Hirte. Und wenn du noch nicht auf dem Weg dorthin bist und wenn du dein Leben noch nicht dem Herrn Jesus anvertraut hast, dann kannst du das heute noch tun und ihn bitten, dass er dein guter Hirte wird. Ich wünsche uns allen, dass wir wie David mit dem guten Hirten unterwegs sind in 2022 und dass wir darauf trauen, dass wir mit ihm auch ans gute Ziel kommen werden. Amen. Wir stehen noch auf und beten miteinander. Vater im Himmel, wir kommen jetzt am Ende des Gottesdienstes noch einmal zu dir und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns Mut machen willst und uns stärken willst durch dieses Wort, durch diese Erfahrungen, die David mit dir gemacht hat und die er weitergegeben hat an die Generationen nach ihm. Danke, Herr, dass du da bist, jeden Tag. Danke, dass du uns an der Hand nehmen möchtest und uns leiten möchtest. Hilf uns dabei, dass wir uns und unser Leben ganz dir anvertrauen, dass wir dir vertrauen, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Stärke, segne und leite du uns. Amen.